Hallo und herzlich willkommen, liebe Supporter, bei einer neuen Folge Hooked on Topic, der 99. Folge, lieber Tom.
Audible wow. Gasp.
Audible Gasp.
Und wie kann man... Und dann ist es ein halber Anime-Awesome-Podcast. Was passiert denn hier?
Wirklich, es sind diverse Jubiläen. Ist das richtig,
Tom? Oh, ich weiß nicht, ist das beim Anime Awesome Podcast ein Jubiläum bei Folge 5 oder so?
Ja, würde ich schon sagen. Tom, alles ist ein Jubiläum, wenn man nur genug daran glaubt, ist meine Theorie. Ich habe so lange bei der Stadt gearbeitet, wo so viele Wege und Ausreden gefunden wurden, warum jetzt alle zusammen um 12 Uhr frühstücken müssen, dass ich das gelernt habe, alles kann ein Jubiläum sein, wenn man denn nur möchte.
Oh, heißt das, wir frühstücken zusammen, Robin?
Ich habe leider schon gefrühstückt.
Ich habe auch gerade schon gegessen.
Ah, okay. Aber wir waren im Geiste beieinander.
So.
Wir reden heute, lieber Tom, über ein Anime namens Vinland Saga. Und zwar nicht in seiner Vollständigkeit, sondern über die ersten 5 Folgen. Wir haben uns gedacht, das wäre doch mal eine nette Idee, dass wir uns ein Anime schnappen, die ersten 5 Folgen halt gucken und dann darüber reden, ob wir das weiter gucken wollen würden. Wie unser Ersteindruck ist, ob wir in diesem Falle bei Vinland sagen, dass der Hype in den ersten 5 Folgen schon dem gerecht wurde oder ob wir glauben, der Anfang ist vielleicht ein bisschen langsam und trotzdem sind wir interessiert. Einfach generell ein Ersteindruck zu dieser Serie, um zu gucken, ist das für uns was Interessantes. Und genau. Da haben wir uns Vinland Saga als erste Serie ausgesucht,
die 2. First 5, um zu checken, ob wir am Ende hooked sind. Dass du hooked nicht erwähnt hast, Robin, macht mich ein bisschen traurig.
Das ist so offensichtlich. Gut, dass du sagst, tatsächlich. Vielleicht kann man irgendwie diesen Podcast hooked on Anime, das ist alles zu lame. Ich muss mal drüber nachdenken, tut mir leid. Vinland Saga, Tom, wie sind wir
das
denn
auf Vinland Saga? Workshoppen wir noch, Robin,
auf jeden Fall. Wie sind wir denn auf Vinland Saga gekommen, sag mal?
Gute Frage. Wir haben ja beide so ein bisschen vorher rumgeschaut, welche Animes in Frage kommen und hatten beide separate Listen von Anime, wo wir wussten, okay, die fanden wir aus der Distanz schon interessant. Mhm. Und Vinland Saga, bei mir war es zumindest so, dass mir das so ziemlich direkt, nachdem ich gestartet habe, damals mit Manga Awesome, was ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht habe, aber da haben mir ganz viele Leute ganz viele Empfehlungen geschrieben, weil ich auch spezifisch danach gefragt habe. Und Vinland Saga wurde da öfter mal genannt. Und den Manga habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Also keine Ahnung, auch was Unterschiede anbelangt zwischen Manga und Anime. Aber deswegen war ich grundsätzlich schon mal interessiert hier dran, weil das auch in Zusammenhang mit Berserk zum Beispiel erwähnt wurde. Und das allein dieser Vergleich ist potenziell hohes Lob in meinen Augen. Und da war ich schon mal grundsätzlich interessiert. Wie war es denn bei dir?
Bei mir war es im Grunde das Gleiche, nur bei einem anderen Medium, weil ich halt im Jahr, als es rauskam, ich glaube, das war 2017, ich habe es gerade gar nicht genau im Kopf, ist schon ein bisschen her, oder 18, habe ich halt sehr, sehr häufig Leute von diesem Anime schwärmen hören. Also vom Manga wusste ich jetzt gar nichts, aber als der Anime rauskam, war das in zahlreichen Top-Listen der besten Neustarts, die ich gesehen habe.
19 übrigens, 2019.
Oh, wirklich so neu noch? Oh, sorry, das habe ich dann falsch im Kopf gehabt. Aber da habe ich halt wirklich viel und oft darüber gehört und hatte das immer so im Hinterkopf, dass ich das mal machen will. Und deswegen kam mir diese Idee für diesen Podcast auch wie gerufen.
Ja, ich dachte ehrlich gesagt, das ist, weil du immer noch du weinst noch nach, dass Assassin's Creed Valhalla vorbei ist und willst einfach mehr davon.
Ja, also es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir Assassin's Creed Valhalla sagen in diesem Podcast. So viel kann ich schon mal versprechen. Das kommt in meinen Notizen einige Male vor. Ja, und das ist halt auch sehr, also das war tatsächlich auch ein Gedanke, den ich dann hatte, dass es sehr interessant ist, so unterschiedliche Interpretationen nicht der gleichen Geschichten zu sehen, weil ja Vinland Saga 100 Jahre nach Assassin's Creed Valhalla spielt. Aber trotzdem gibt es dann ja auch ein paar Rückblicke und Charaktere werden erwähnt. Und Vinland als Land ist ja auch ein Teil von Valhalla, also von Assassin's Creed Valhalla. Und aus der Perspektive war ich auf jeden Fall interessiert daran zu sehen, wie diese beiden sehr unterschiedlichen Medien diese bekannten Geschichten, diese realen Geschichten nacherzählen.
Genau, das ist ein Punkt, den ich auch gerade ansprechen wollte. Ich wollte mal sagen, ich habe selbst gar keine Ahnung von irgendwie nordischer Historie, Wikinger-Historie und sowas. Da bin ich nicht sonderlich bewandert. Deswegen war das für mich vorher dann auch so interessant zu wissen, okay, das sind teilweise echte Charaktere, die hier aufgegriffen werden und dann natürlich dramatisiert und Sachen dazu gedichtet und so. Aber es ist trotzdem, es basiert auf historischen Ereignissen, was hier erzählt wird.
Genau. So ein paar, und die Leute, die halt auf historischen Ereignissen basieren zumindest, das sind dann auch die Namen, die ich dann von Assassin's Creed kannte.
Das ist witzig.
Ich meine mich zu erinnern, dass, nee, gar nicht, der kam nicht in Assassin's Creed vor, aber halt dieser Live, ich habe jetzt schon wieder
live,
die Aussprache vergessen, Live,
ist
ja.
Auch immer live.
Da, über den habe ich halt im Vorlauf schon einiges gelesen, einfach weil ich halt im Zuge von Valhalla mich über so ein bisschen über die historischen Begebenheiten informiert habe.
Ja, finde ich aber super interessant. Also
ja.
Hat dann jetzt nicht die große Bewandtnis für meinen Spaß beim Schauen gehabt, aber ich fand es einfach interessant als Hintergrundwissen.
Ja, genau. Hattest du den Spaß gehabt beim ersten Gucken? Gehen wir mal direkt voll rein, bevor wir werden ja ein bisschen auch über die einzelnen Folgen hier reden, aber ich würde den Ersteindruck mal so ein bisschen, also jetzt nicht komplett zusammenfassen, aber hat's dir gefallen?
Ja, also es hat mir definitiv gefallen. Es ist auch gar kein irgendwie auf der Kippe stehen oder sowas. Ich habe die Folgen hintereinander weggeguckt, weil das wirklich, da ist ein Flow entstanden und ich war dann direkt interessiert und auch vor allem direkt ab Folge 1, was finde ich nicht selbstverständlich ist für Anime, dass mich das sofort bekommt und sofort Sachen drin sind, die mich interessieren und genug interessieren, um auch direkt selbst weiterschauen zu wollen.
Ich mag's auch. Ich mag's, glaube ich, sogar sehr. Obwohl ich finde, dass, also ich habe noch nicht mehr gesehen. Ich wollte direkt mehr sehen als diese 5 Folgen und musste mich wirklich ein bisschen zurückhalten, um es nicht zu machen, weil sonst diese Besprechung einfach sehr beeinflusst werden würde.
Ja.
Deswegen habe ich nicht weitergeguckt. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass der Anime viel zurückhält in den ersten Folgen noch. Ohne das jetzt auf irgendwas basieren zu können. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich quasi den Prolog sehe.
Ja,
den
total.
Ich in der der in anderen Anime in der ersten Folge erzählt wird. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber das war so ein bisschen das, dass ich so immer ahnen konnte, wo es hingeht und dass ich total den Anime vor meinen Augen sehen konnte, vor meinem Auge, der all diese Vorgeschichte in der ersten Folge erzählt, um dann die erste Folge damit zu beenden, was hier im Grunde am Ende, glaube ich, der 4. Folge passiert.
Aber also das finde ich interessant, ich würde dir da voll zustimmen. Ich finde auch, das, was wir bisher gesehen haben, wirkt sehr wie Prolog. Und trotzdem habe ich schon das Gefühl, es ist schon sehr viel passiert. Also es ist nicht in meiner Wahrnehmung so ein Ding von, okay, das zieht sich jetzt oder sie erzählen da etwas, was man auch kürzer hätte fassen können, sondern ich fand das sehr gut, dass mir diese Charaktere hier näher gebracht wurden, bei denen ich jetzt gerade nur vermuten kann, dass sie vielleicht für die kommenden Folgen eher in den Hintergrund rücken, weil gerade die letzte Folge hat so ein kleiner Umbruch ist für die Serie und das finde ich interessant. Das ist gewagt, so viel Zeit zu verbringen mit etwas, wo ich auch sagen würde, da kann man viel vorhersehen. Also gerade dieses, ne, es geht ja um mal ganz basic anzufangen, es geht um Thorfinn ist eigentlich der Hauptcharakter, aber in den ersten 5 Episoden ist fast eher sein Vater der Hauptcharakter. Und es ist sehr deutlich, dass da zum einen erst eine Abhängigkeit etabliert wird vom Vater und dann irgendwas passieren muss, um diese Abhängigkeit zu brechen. Also das ist etwas, das sieht man eigentlich ab Folge 1 kommen. Trotzdem fand ich dann gut, wie es passiert ist.
Und dann lass doch mal ein bisschen darüber besprechen, wie es passiert ist. Nehmen wir nochmal einen Schritt zurück machen und bei der ersten Folge anfangen, wenn dir das genehm ist.
Sehr gerne.
Ich würde, bevor ich über irgendwas anderes rede, muss ich mit dir über das Opening reden, Tom. Ich habe das Opening von Vinland Saga immer geguckt. Ich habe es nie übersprungen. Ich finde es unfassbar geil.
Ach, und das Intro wirklich, ja.
Genau, das Opening. Genau, das Intro-Opening. Ich finde es unfassbar geil, unfassbar unpassend und unfassbar dumm. Alles gleichzeitig.
Ja, es wird gegrault, da musste ich sehr lachen.
Du hast hier wirklich, du hast diesen Wikinger-Anime und du hast aber straight up japanische 30 Seconds to Mars, die hier singen. Also es hat mich so sehr an so einen Song von denen erinnert, halt, wo es dann am Ende noch ein bisschen härter wird, wo es dann eher in die wirkliche Metal-Region geht. Mhm. Aber ich dachte mir so beim ersten Mal so, was, wo will das denn hin? Das passt ja gar nicht zu der Idee, die ich zum Setting habe. Aber was ich dann so cool fand, ist, dass ich das Opening trotzdem super mag.
Ja, das finde ich schön. Also bei mir war es so, ich habe das tatsächlich nur beim ersten Mal wirklich komplett durchlaufen lassen und danach geskippt, weil ich fand das dann, ich habe das ein bisschen beschmunzelt, weil das jetzt auch einfach nicht meine Musik ist. Und für mich wirkte es dann auf vielerlei Ebene wie so viele Anime-Intros. Ja, also das schmilzt da sehr zusammen mit dem Rest, weil es ja auch einfach ein Zusammenschnitt ist von irgendwie Familienszenen und Schlachtszenen und Dingen, die da noch kommen mögen.
Ja, und ein bisschen, also dieses, ich würde sagen, das macht das Opening gemeinsam mit dem Marketingmaterial, das ich auch auf Streaming-Webseiten und so dazu gesehen habe. Bereits das Opening spoilt nicht, aber es macht schon deutlich, in welche Richtung dieser Anime gehen will. Weil, also das fand ich dann tatsächlich auch ein bisschen schade. Ich finde, es ist dann von Anfang an, das hast du gerade auch schon erwähnt, recht deutlich, dass Thor Finn, also das kleine Kind, der Hauptcharakter sein soll. Obwohl ich das Gefühl hatte, dass diese Serie ganz losgelöst von irgendwelchen Openings oder von irgendwelchen Marketingmaterialien sich große Mühe gibt, mir, und der heißt so, Thors als Hauptcharakter zu verkaufen. Ja. Und um das nochmal zu betonen, der Mann heißt nicht Thor, sondern Thors mit einem S am Ende. Und das ist halt der Vater von Thorfinn, dieser übermächtige Krieger, den du gerade bereits kurz erwähnt hast.
Genau. Ja, würde ich auch sagen. Ich finde, das ist gar nicht so direkt angelegt in den ersten Episoden. Da könnte man, wenn man jetzt keine Erwartungshaltung hätte, noch sehr viel mehr mitraten. Aber dadurch, dass allein schon auf dem Cover der erwachsene Sohn zu sehen ist, dachte ich mir dann, ja, okay, ich weiß schon, wo es hingeht.
Ja, das fand ich ein bisschen schade. Für die Prämisse, wir sind da in Island, das Jahr 1002. Deswegen war, da war ich direkt so, oh, weil ich dachte halt wirklich, es spielt. Also ich dachte, hier geht's um die Entdeckung von Vinland. Und Vinland ist halt der amerikanische Kontinent. Den haben die Wikinger oder die, ein Isländer, um genau zu sein, hat den, nicht die Wikinger, sondern ein Isländer, hat diesen Kontinent gefunden um das Jahrtausend herum. Und das ist live, das ist ein Charakter, den wir hier auch treffen. Aber das ist nicht die Prämisse dieses Anime, sondern in diesem Anime ist live bereits wieder zurück nach Island gekommen und erzählt von seinen Entdeckungen, die er dort gemacht hat. Und ich hatte sehr das Gefühl, hast du Moana gesehen? Moana?
Ja.
Den Disney-Film? Ich hatte in der ersten Folge gedacht, dass es, ich gucke hier gerade 1:1 Moana. Weil dieses Kind, das so diesen Erzählungen folgt und wirklich sagt, ich will Abenteuer erleben, ich will raus und dann so spielt, als ob sie das Große ist, das sind fast wortwörtlich mit den Shots die ersten 10 Minuten von Moana.
Das ist faszinierend, weil du hast vollkommen recht, aber ich habe selber die Verbindung irgendwie gar nicht aufgemacht. Aber ja, es gibt ja wirklich in den ersten 10 Minuten oder so auch schon direkt Shots, die etablieren, wo Thorfinn sehnsüchtig aufs Meer hinausschaut, nachdem er auch diese Geschichten gehört hat von Life, die ihm ja so als Abenteuergeschichten erzählt werden, ne? Was ja auch ein Theme ist in diesen ersten Folgen, dass von den Dorfbewohnern, die alle offensichtlich nicht so wirklich viel Verbindung mit Krieg haben, Krieg und diese ganzen Sachen eher so als Abenteuer romantisiert werden. Genau. Und da wird ja dann auch deutlich, okay, die werden irgendwann mit der Realität konfrontiert.
Ja, genau. Eine dieser Geschichten, die live erzählt, ist wirklich einfach direkt der Anfang von Assassin's Creed Valhalla. Also er erzählt hier darüber, wie halt der König von Norwegen, Harald, wie Harald nach Norwegen gekommen ist, um dort halt alles zu übernehmen und den dortigen Stämmern zu sagen, so, ihr müsst ein Teil von meiner Armee werden oder ihr müsst halt abhauen. Und dann sind wir abgehauen und jetzt sind wir hier. Das ist wirklich, das ist einfach der Anfang von Assassin's Creed Valhalla. Da kommt Harald zu deinem Stamm und sagt, hier, ich will euch übernehmen und ihr haut ab. Das fand ich sehr, 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 sehr spannend.
Also, wie unfair, du hast ja quasi das Prequel gespielt jetzt zu dieser Serie, du hast voll den Vorteil.
Das hat voll viel Spaß gerade auch zu sehen, dass Harald in Assassin's Creed Valhalla wird er also total sanfter, nicht ja sanfter, ist übertrieben, aber schon ein freundlicher Herrscher dargestellt, der halt hinkommt und sagt, hey, ich werde hier der König werden und ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht, aber wenn ihr wollt, müsst ihr nicht. Also ihr könnt auch wegziehen und ihr könnt einfach gehen, wenn ihr das nicht möchtet, aber ich mache schon klar, dass das jetzt mein Ding hier ist. Und in dieser kurzen Szene, also wir sehen quasi nur ein Standbild von Harald, wird er wirklich so ein Oberbösewicht, Tyrann sehr verkauft. Wie gesagt, genau diese Sachen liebe ich, diese unterschiedlichen Interpretationen historischer Erzählungen.
Ja.
Mach du bitte.
Achso, nee, ich wollte nur mal ansprechen, dass wir ja auch als eigentliches Intro noch vor diesem Opening, das wir gerade schon besprochen haben, so eine Kriegsszene beobachten, die 15 Jahre vor dem Jahr 1002 spielt, in der Thors, der Vater von Thorfinn, wirklich noch im Krieg ist und sich so von Schiff zu Schiff springt und Feinde platt macht. Und das ist richtig brutal auch. Also da haut's auch ordentlich rein. Und dann sich durch diese Gegner kämpft und sich trennt eigentlich von seiner Armee. Und dabei hast du noch so einen Rückblick auf seine Frau, auf Helga. Und dann gibt's eben diesen Schnitt zur Gegenwart, womit noch mal so ein bisschen etabliert wird, was Thors für ein Charakter ist, weil es halt so dieses, einerseits dieses emotionslose Niederschnetzeln von Feinden und dann jetzt, wie wir ihn dann in der Gegenwart kennenlernen, als eher sanftmütigen Menschen.
Ja, sehr. Jemand, also Thors ist im Grunde die perfekte Definition, zumindest abgesehen von diesem Prolog, eines Pazifisten, ne? Der ist halt durch und durch ein Pazifist, der Gewalt in jedweder Form eigentlich mittlerweile ablehnt. Also auch so weit, dass es schon wieder ein bisschen lustig wird, fast schon so eine kleine Parodie seiner selbst. Aber ja, wo ganz, ganz deutlich er macht so, Krieg ist Blödsinn, Feinde zu haben ist Blödsinn und Gewalt gegen die auszuüben ist ebenso Blödsinn. Und das dann im Vergleich zu diesem Intro zu sehen, was ja wirklich auch eine coole Sequenz ist, wo wir vielleicht auch gleich nochmal über den Mix zwischen CG und Anime und gezeichneten Anime in diesem Anime reden können. Aber das ist ein wirklich sehr spektakuläres und sehr brutales Intro und dann halt zu sehen, dass das ein sanftmütiger Riese wurde, ist sehr interessant zu sehen.
Ja, sanftmütiger Riese, genau, das ist so der Trope, der da erfüllt wird. Aber wo du das gerade erwähntest, die eine Szene mochte ich ganz gern, weil ja wirklich man merkt, dass Thorfinn auch, ne, die Kinder spielen den Krieg und so und die spielen da miteinander und er sucht ja, ich glaube, das ist dann schon, ist das schon in der zweiten Folge, weiß ich jetzt gar nicht mehr, er sucht dann auch einmal die, findet dann einmal die Waffen von seinem Vater, wo er ihn ja dann auch aufhält und sein Vater ihn fragt, wer sind deine Feinde? So, weil er einfach keine hat und halt sagt, dass das nie etwas ist, was gut ist, jemand anderen zu verletzen und zu töten. Und da merkt man halt schon diesen Wandel und das finde ich ganz schön, weil ja dann Thorfinn auch seinem Vater nicht glaubt in dem Moment, gerade weil er diese ganzen Geschichten kennt. Das ist eine interessante Dynamik.
Ja, auf jeden Fall. Wollen wir mal kurz über die Anime-Stil oder den Stil dieser Zeichnungen reden? Denn es ist im Grunde, es ist insgesamt, ich glaube, also würdest du mir zustimmen, wenn ich sagen würde, das ist ein sehr, sehr schön animierter Anime insgesamt?
Ja, ich finde den auch sehr ansehnlich.
Ja, es gibt so ein paar Szenen, zu denen wir später nochmal kommen, die ich wirklich endlos beeindruckend fand, wo man also wirklich keine wirklichen Animationsstufen auch erkennt in der Animation, sondern es wirkt wirklich komplett flüssig, weil das so detailliert eben gezeichnet wurde. Aber dieser Anime hat wie so ziemlich alle Anime dieser Tage eben auch einiges an CG zwischendrin. Und ich muss sagen, am Anfang, also ich war positiv angetan in der ersten Kampfsequenz davon, wie das kombiniert wurde, weil man sieht schon oft, dass es gerade CG ist, dass die meinetwegen auf einem CG-Boot stehen, dass die Charaktere gezeichnet sind, aber das Boot ist CG. Aber ich bin wirklich Schlimmes gewohnt. Also ich bin zum Beispiel von der letzten, nicht jetzt der aktuell laufenden Staffel von Attack on Titan, sondern der davor, da wo haben die zum Beispiel angefangen, immer wenn ein riesiger Titan erschien, den mit CG darzustellen. Und das sah desaströs aus. Das sah wirklich, hat komplett mit dem Stil gebrochen und sah richtig scheiße aus. Und ich finde, das ist hier nicht der Fall. Tatsächlich gab es in diesem Intro so ein paar Szenen, wo sie dann um den Charakter rumflogen, wo ich dann glaubte, dass das wahrscheinlich gerade CG ist. Aber das ist beim Charakter so gut beim Stil angepasst, so ein bisschen Guilty Gear-mäßig, dass es trotzdem wie ein Anime aussah. Da bin ich aber nicht ganz sicher. Und das ist ein ganz gutes Zeichen, finde ich.
Ja, ich habe es auch vor allem bei den Booten gesehen. Ansonsten, falls da noch mehr 3D drin war, haben sie es gut versteckt. Ich finde es jetzt auch nicht per se schlimm, wenn man direkt sieht, okay, jetzt ist der eine Part 3D, der andere 2D, solange die Inszenierung stimmt. Und ich finde, die Inszenierung stimmt total. Sie geben ja gleich am Anfang ein bisschen an mit der Schlachtenszene.
Oh ja.
Und dann finde ich aber auch sowas, weißt du, am Anfang ist ja quasi dieser Aufbau von Idylle, damit man das dann so ein bisschen einreißen kann, obwohl das die Serie bisher nicht ganz so klassisch macht wie andere Geschichten. Da gibt es ja auch so Szenen, wo einfach nur Thorfinn sich um die Tiere kümmert oder sowas. Und selbst die sind ziemlich schön animiert. Also auch diese Wiggins-Szenen finde ich sehr ansehnlich. Und wo du Attack on Titan erwähnst, war das Absicht, weil das gleiche Studio ist?
Oh, ist es das gleiche Studio? Das wusste ich nicht.
Ja, für die ersten 59 Folgen von Attack on Titan sind die verantwortlich. Und damit glaube ich auch unter anderem für das, was du gerade kritisiert hast.
Das finde ich aber super interessant. weil ich den Stil auch ein bisschen mit Attack on Titan vergleichen wollte, ohne zu wissen, dass es das gleiche Studio ist. Es sieht sehr anders aus als Attack on Titan. Es hat gar nicht diese schwarzen Linien, die vor allen Dingen die erste Staffel noch sehr hatte. Aber weshalb es mich so an Attack on Titan erinnerte, ist, weil es so extrem farbenfroh ist. Das wird später noch sehr viel deutlicher, wenn sie aus dem vereisten Island weg sind. Aber ja. das mag ich total an Attack on Titan. Das mag ich auch total an Vinland, dass einfach dieser Bildschirm so mit vor Farben ganze Zeit sprotzt, das finde ich total schön.
Genau. Es ist jetzt kein Paprika oder so, aber
es ist
nicht so graubraun. Und ich würde sagen, Attack on Titan ist ja auch eher braun, oder?
Das stimmt, aber ja, das stimmt.
Ist das farbenfroher?
Naja, ich sollte es vielleicht besser beschreiben. Also ich meine nicht unbedingt, dass es farbenfroh ist, aber
du meinst die Intensität der Farben,
es ist sehr
oder?
Intensiv gezeichnet, ja. Genau. Es poppt alles sehr. Und es ist nicht so irgendwie dann alles ein bisschen gleichförmig. Also selbst wenn alles braun ist, sind die Braunfarben so intensiv gezeichnet und unterschiedlich gezeichnet, dass es dann trotzdem wieder nicht bunt wirkt, aber farbenfroh wirkt. Ich hoffe, ihr wisst ungefähr, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Sehr gut. Ja. Und tatsächlich ist ja das Interessante, viel mehr passiert ja nicht am Anfang von Vinland Saga in der ersten Folge. Die erste Folge hat fast gar keinen Plot. Die erste Folge verbringt im Grunde einfach 20 Minuten damit, dir diese Charaktere vorzustellen, dir Thorfinn, dir Thors, dir Thorfinns Schwester Ylva, seine Mutter Helga vorzustellen, und halt dieses Dorf, dieses ganz, ganz kleine Dorf, in dem sie leben. Und ansonsten passiert nicht viel.
Naja,
und
es gibt diesen einen kleinen Konflikt mit Halfdan, das ist noch in der ersten Folge.
Genau, sie finden halt einen Sklaven, der weggelaufen ist, aber auch das ist gar kein wirklicher Plotpoint, der irgendwie noch wichtig zu werden scheint, zumindest in den ersten 5 Folgen nicht, sondern das ist ausschließlich Charakterentwicklung. Die nutzen das ausschließlich dazu, Thors zu zeichnen als halt einen sehr empathischen Menschen, der seine Schafe aufgibt dafür, um diesen Sklaven vor seinem Sklavenhalter zu retten, selbst obwohl der Sklave kurz danach stirbt und er auch weiß, dass er kurz danach stirbt, einfach um ihn vor der Bestrafung zu retten. Also das hat dann gar keine Bewandtnis ab der zweiten Folge auf einer erzählerischen Ebene. Ich dachte sofort so, okay, hier ist dann Halfdan, das ist dann der Bösewicht. Aber nee, der wird in den ersten 5 Folgen gar nicht mehr erwähnt, der kommt sicherlich später nochmal. Ansonsten war das einfach nur Charakterentwicklung.
Das stimmt. Genau, es dient halt dazu, um diesen Kontrast aufzubauen zwischen Thors, einerseits großer Krieger, kann richtig was, und dann aber auch ruhiger Mensch, der sehr anders zu sein scheint jetzt in der Gegenwart. Und dieses Ding von Thorfinn, dass der halt gerne raus möchte, dass der diesen Abenteuerdrang verspürt. Und am Ende gibt's ja auch diesen Zoom auf die Ausrüstung von seinem Vater, wo ich ja gerade auch schon diese eine Szene aus der kommenden Folge erzählt habe, mit dem, wo er sich diese Waffe nimmt, wo das auch quasi schon angelegt wird.
Ja, genau. Und ich würde sagen,
sehr.
Ich mag's auch sehr. Also das war ein recht langsamer Start in eine Serie, aber das meine ich rein positiv. Ich habe mich sehr direkt für die Charaktere auch interessiert, auch das wenige, was ich von den anderen Dorfbewohnern gesehen habe. Es gibt ja so 4, 5, die dann noch relevant sind. Das mochte ich alles sehr, sehr gerne.
Ja, und sehr atmosphärisch war ich auch dabei.
Genau. Und ab der zweiten Folge beginnen dann so ein bisschen die ersten Handlungsstränge sich zu offenbaren. Denn es kommt ein neuer Charakter in das Dorf namens, das finde ich immer noch sehr lustig, dass der einfach Floki heißt. Floki. Ich weiß nicht, ob Floki ein echter Mensch ist, den es gab. Aber das hat mich so, ich fand das halt lustig, weil Thors ist ja auch einfach. Hier ist Thor mit einem zusätzlichen Buchstaben dran und Floki ist auch genau das. Hier ist Loki mit einem zusätzlichen Buchstaben dran. Fand ich
amüsant. Wenn ich nach dem Namen suche, komme ich auf einen Floki Vilgerorsson, der laut Wikipedia einer der ersten Wikinger, die Island besuchten, war.
Ja, das klingt doch richtig.
Ja.
Das ist doch super. dann ist es einfach ein richtiger Name, den ich mir mal aufschreiben werde für potenziell eigene Kinder, weil Floki ist schon. Also, Floki hat schon was. Floki Schweiger, ne? Ist nicht schlecht. Floki kommt in dem Dorf an, sehr bedrohlich, mit einer kleinen Legion an Wikingern. Das sind tatsächlich die ersten Wikinger, die wir wirklich sehen, nämlich die sogenannten Joms-Wikinger oder Joms-Krieger. wo ich dann auch direkt wieder aufhorchen musste, weil natürlich rekrutiert man in Assassin's Creed Valhalla seine eigenen Joms-Wikinger. Und deswegen kannte ich den Begriff Jom schon und habe mich sehr gefreut.
Robin, so meine Boys!
So in etwa, genau. Ja, das sind so die Spielercharaktere, die du selbst erstellen kannst und dann kannst du die teilen, dann brauchst du deine eigene Joms-Legion halt. Also genau das, was sie ja auch zeigen. Hier ist aber weniger positiv, denn kommen, um Thors abzuholen. Thors war früher einer von ihnen, das war halt in dem Intro, das wir gesehen haben, hat er als einer der besten oder sogar der beste Joms-Wikinger mitgekämpft. Ich weiß ja auch gar nicht, ob es auf Deutsch Jom-Wikinger ist oder Jomkrieg oder Jomskrieger, bin mir nicht ganz sicher.
Ich glaube, die heißen Joms-Wikinger.
Ich glaube auch. Hat er mitgekämpft und hat dann aber schließlich gemerkt, nachdem er seine erste Tochter bekommen hat, nicht seine einzige Tochter, er hat eine Tochter und einen Sohn, dass er Angst bekommt, wenn er ins Feld zieht und dass er nicht mehr so sein Leben aufs Kämpfen quasi ausrichten kann und hat dann in dem Kampf, den wir am Anfang kurz gesehen haben im Prolog, hat er die Chance genutzt, um seinen eigenen Tod vorzutäuschen und zu fliehen. Und das war 15 Jahre her und nun erscheint halt Floki hier in diesem Dorf, um quasi ihm zu sagen, wir wissen, dass du noch lebst, wir werden dich aber nicht bestrafen, stattdessen bekommst du den Befehl, dass du mitkommst, um in den Krieg gegen die Engländer zu ziehen. Dass du für den dänischen König in den Krieg gegen die Engländer ziehst, weil die Joms-Wikinger einfach quasi Söldner sind, die die das für Bezahlung machen.
Und ich meine, er macht ja auch direkt deutlich, dass er nicht mit leeren Händen nach Hause gehen kann, falls er das verneint, weil Thors möchte das natürlich nicht. Aber dann bleibt ihm quasi keine andere Wahl. Also der verabschiedet sich ja dann irgendwann wieder, der Floki, und sagt zu den anderen Dorfbewohnern, hier, dieser Krieg kommt auf euch zu, so nach dem Motto.
Und alle so, yay, fuck
genau,
yeah.
Genau, und alle freuen sich, weil das ist auch noch der Kontrast, der hier ab der zweiten Folge noch mal deutlicher wird. Also das hämmert die Serie ja wirklich ein. Diese ganzen naiven Dorfbewohner, die sich so freuen über den Krieg, die hier direkt den tatsächlichen Kriegern begegnen, die alle so stoisch und bedrohlich wirken, wo du direkt wüsstest, okay, wenn die sich gegenüberstehen, die hätten halt keine Chance. Und deswegen ist halt die Bedrohung auch direkt sehr deutlich. Also du weißt, wenn das hätte jetzt auch sehr anders ausgehen können, wenn Thors da anders gehandelt hätte.
Genau, das wird auch sehr stark impliziert so. Also du kannst jetzt mitkommen oder halt dieses Dorf ist einfach weg.
Ja, so. Und ich finde, die eine Szene, die du gerade angesprochen hast, ist sehr schön in der, ich glaube, dritten Folge, wo dieser Rückblick stattfindet, wo Thors seine Tochter bekommt, weil er ja da noch, also da wird er auch charakterlich direkt anders dargestellt, weil er ja sagt, nee, ich will einen Jungen haben und es wirkt so, als wäre er gleichgültig gegenüber seiner Tochter und erzählt dann, dass das einzige Mal ist, wo seine Frau Helga dann böse mit ihm war und sagte, du gibst ihr jetzt einen Namen. Und das war der Moment, ab dem er die Schlachten fürchtete. Das finde ich sehr, sehr schön. Das wird in sehr kurzer Zeit da inszeniert, aber macht halt direkt deutlich, okay, da ist der Wandel stattgefunden. Das erklärt's.
Genau. Ja. Und deswegen stimmt er dann Floki zu und bereitet sich für den Krieg mit. Und halt diese Jugendlichen, die wir vorher kennengelernt haben, die halt die ganze Zeit so begeistert waren über die Aussicht, in den Krieg zu ziehen, die kommen dann halt auch mit. Also da hält dann auch Thors sie nicht ab, sondern es müssen dann ein paar Leute mitkommen. Das ist quasi die Aufgabe, dass Thors mit einer kleinen Menge von Leuten kommt, um diesen Krieg zu unterstützen, um da gegen die Engländer in den Krieg zu ziehen. Und das sind dann halt Thors und das sind 4, 5 Jugendliche, die bei ihm sind. Und Leif kommt auch mit als jemand, der sich einfach gut mit der Schiffsfahrt auskennt.
Genau.
Und das ist im Grunde die zweite Folge. Wir haben einen Satz gibt es in der zweiten Folge noch, den ich mir aufgeschrieben habe. Denn was ich so interessant fand, ist, dass du hast halt Vinland-Saga und die Vinland-Saga-Serie verkauft sich ja auch sehr offensichtlich als Wikinger-Serie. Ne? So, hier sind die Wikinger. Hier bekommt ihr das, was ihr mögt an Wikingern. Und dann wird aber Thors als der Hauptcharakter zumindest scheinbar eingeführt am Anfang. Egal, wie glaubhaft das jetzt ist durch dieses Marketing. Und der sagt in der zweiten Folge, nirgendwo, ist ein Zitat, nirgendwo gibt es Menschen, die man verletzen darf. Das ist ein Zitat, das so in den Untertiteln in Deutschen da stand. Wenn er seinem Sohn erklärt, dass halt Krieg nicht toll ist. Und das ist einfach so die perfekte Zusammenfassung von Thors, weil Thors ist wirklich der absolut ultimative Anti-Wikinger. Der könnte nicht stärker kein Wikinger sein, als er es ist. Mhm. Und ich finde, es ist, ja, also, es hält dann vielleicht nicht so mega lange, aber es ist ein mutiger Start für so eine Serie, die sich sehr, 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 sehr verkauft, also ein Manga als Wikinger-Serie, wo du dann einen Hauptcharakter hast, der komplett sich komplett weigert, in irgendeiner Art und Weise Gewalt anzuwenden.
Ich frage mich auch, ob sich da manche vor den Kopf gestoßen fühlen, die diese Serie anmachen und denken, oh geil, Wikinger-Action, und dann fängt das ja auch direkt so an. Mhm. Und danach ist es erstmal so, nee, Krieg ist doof. Und ja, kann ich man tötet vorstellen. Keine Leute und so, aber ich mochte das eigentlich auch und mag ja auch, habe ich ja vorhin schon gesagt, diese Szene mit seinem Sohn, die er da hat und dieser Aufbruch, den du gerade beschrieben hast, der ja dann am Anfang von Folge 3 passiert, ist ja dann auch das, wo es so richtig quasi losgeht, weil wir, also der Cliffhanger von der zweiten Folge ist ja eigentlich noch der große Verrat in Anführungszeichen, weil man sieht, wie die Jomsvikinger, wie Floki bei einer so einer Piratengruppe ist, bei dem Chef Askelad und dem den Auftrag gibt, Thors zu töten.
Genau, und die Söldner gehen zu anderen Söldnern.
Ja, so ein bisschen. Und mehr erfährst du in der zweiten Folge noch nicht, aber später gibt's da halt noch ein bisschen mehr zu. Und da mochte ich auch die Dynamik zwischen den beiden sehr, weil Askelad wirkt wie so ein, also der wird direkt als so hinterlistig charakterisiert und hinterfragt auch, warum Floki dann nicht Thors selber umbringt, wenn er das dann unbedingt möchte, so, ne? Und kriegt darauf keine Antwort. Und Floki nimmt den Askelad ja auch nicht so ganz ernst. Und ich mochte sehr dieses Ding, dass einer von den Truppen von den Piraten dann so einen Speer da reinschmeißt in diese Hütte und diese Piraten werden als so sehr sorglos, aber auch brutal charakterisiert, weil die quälen ja da draußen auch so
ein Mönch.
So ein Mönch, genau.
Ja.
Und das wird dann als versehentlich verkauft, dieser Speerwurf, oh, habe ich versehentlich da reingeschmissen, sorry. Aber ist eigentlich voll die Ansage an Floki, dass der die nicht zu leicht auf die Schulter nehmen soll, weil dahinter stand ja eine seiner Wachen.
Genau, genau.
Was für ein Move.
Sehr, sehr cooler Move. Das ist allgemein, diese Piraten sind, wie die charakterisiert werden in diesen drei Folgen sind es eigentlich nur, die man die wirklich aktiv sieht, ist sehr interessant. Weil
ich finde, Askelad ist einer der interessantesten Charaktere bis jetzt.
Genau, die gehen wirklich so einen kompletten Character-Arc schon durch in irgendwie gefühlt drei Folgen. Also nicht wirklich, dass der Charakter sich so entwickelt, sondern wie wir den wahrnehmen. Ja, dass der verkauft wird als erst diese eine Art von Charakter und dann ist er plötzlich doch was anderes und das ist sehr, sehr, sehr interessant. Ich fand aber, Askelad ist ein bisschen zu gut designt, als dass ich glauben konnte, dass er kein Hauptcharakter ist. Ich hab den gesehen und dachte mir so, ja, das ist einer der Hauptcharaktere.
Ja, ist das Anime-Ding.
Das ist allgemein. Ich fand, das ist ja alles sehr positiv, was wir sagen, und ich bin auch sehr positiv eingestellt. Ich fand aber, was sich durch die 5 Folgen sehr gezogen hat für mich, ist, dass alles sehr wenig überraschend war für mich. Ich konnte immer ziemlich genau voraussehen, was in der nächsten Folge passieren würde. Eben weil ich halt auch die Vergleiche, also vor allem der Berserk-Vergleich wird später noch sehr konkret, wie ich
sehr.
Finde. Genau. Und da wird, also das nimmt es dann so ein bisschen vorweg, dass halt dieses, wie soll ich das sagen? Also Berserk hat das, ist es so das absolut beste Beispiel für ein Anime, der sich als eine Sache verkauft und dann zu was sehr anderem wird. Und der verkauft das sehr, 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 sehr glaubwürdig und über wirklich eine ziemlich lange Zeit, oder Manga, wenn man das aus der Sicht sagen will, dass es eine Sache ist und wird dann so ein bisschen zu was anderem noch über die Zeit. Vinland macht das Gleiche im Kern, wird aber, also geht fast schon zu sehr in eine Parodie-Richtung für mich, um dann noch glaubwürdig zu sein. Und damit meine ich zum Beispiel die Jugendlichen, die sich freuen, ja. Wenn ich halt diese Jugendlichen sehe, wie absolut ekstatisch über den Krieg freuen, da könnte im Hintergrund jemand mit einem Schild Tragedy Incoming stehen. So subtil ist das. Ne? Also es ist so deutlich, dass hier das in einem Kontrast gestellt werden soll, dass das lange nicht so gut funktioniert wie in einem Berserk für mich, wo ich dann wirklich schockiert war. Ich war zu keinem Zeitpunkt schockiert in Vinland Saga, was natürlich in 5 Folgen auch schwer möglich ist.
Ich sagte ja vorhin, dass da so die Idylle aufgebaut wird, um sie einzureißen und was dem hier halt fehlt, ist die Subtilität, die Berserk dann noch ein bisschen hatte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite dadurch, dass ich mich halt auch so an Berserk erinnert gefühlt habe, hatte ich trotzdem eine andere Erwartungshaltung. Also ich habe damit gerechnet, und vielleicht kommt das noch in den Folgen, die nach Folge 5 stattfinden, dass einfach alle sterben. Weil in Berserk wären die alle tot.
Ja, das ist richtig. Es gibt ein Ereignis, wo hier auch Leute sterben, aber insgesamt geht es relativ glimpflich aus eigentlich.
Ja.
In Berserk wäre, also keiner hätte da noch Arme, da wo sie vorher waren.
Ja,
am Ende dieser Szene. Und das ist halt dann, dadurch, dass der Vergleich so offensichtlich ist und irgendwie, ich würde dem jetzt auch unterstellen, dass die Inspiration so offensichtlich ist, wobei ich jetzt nicht weiß, was die Geschichte ist. Es wirkt zumindest so, kann es dann halt nicht wirklich überraschen mit dem, ja, was es macht, gerade weil es halt, wie du gesagt hast, so viel weniger subtil ist.
Wobei das Einzige, andere, was mich überrascht hat, wo ich jetzt nicht komplett das hab kommen sehen, ist bisher der Charakter-Arc von Askeladd. Also da bin ich sehr interessiert, weil ich da auch gerade zwar eine Vermutung habe, wo es dann doch hingeht, aber am Anfang dachte ich, okay, nee, das ist wirklich einfach, das ist jetzt der hinterlistige Typ und fertig. Und so wie dann diese ersten Szenen kommen, wo wir ja dann sicherlich auch gleich dazu kommen, ne, diese Konfrontation, wo er dann auch mal innehält und du merkst, okay, in ihm geht gerade mehr vor als einfach nur dieses, wie besiege ich den Thors. Da war ich dann sehr interessiert dran.
Genau, dann kommen wir doch mal darauf zu sprechen, denn Thors und seine Mannschaft stechen dann tatsächlich in See, packen ihr Kriegsschiff aus, das sie da gelagert haben, und fahren mit Leif zusammen, machen sich auf den Weg nach, nach England. Oder fahren sie direkt nach England oder fahren sie erstmal woanders hin? Weiß ich gerade gar nicht so. Ist auch nicht so wichtig. Sie machen sich jedenfalls auf den Weg und schnell bemerkt Thors dann auch, dass sein Sohn Thorfinn sich mit aufs Boot geschmuggelt hat. Der kleine Sohn, weil er, das ist irgendwie, ich glaube, 6 Jahre alt, wird er gesagt. Er will halt das Abenteuer erleben und hat sie nicht gesehen und hat sich in einem Fass versteckt und dem wird dann ordentlich der Poppes versohlt. Was ich irgendwie sehr lustig fand.
Darf ich da nochmal ansprechen?
Ja, gerne.
Wegen diesem, dass sie überhaupt lossegeln, dass irgendwie 5 Leute auf der einen Seite sitzen mit einem Ruder und Thors auf der anderen mit einem großen.
Da wollte ich auch noch drauf hinaus, um zu erwähnen, dass diese Serie dann immer wieder überraschend lustig war. Womit ich tatsächlich auch nicht gerechnet habe, was ich sehr cool fand. Denn dieses, also das ist halt wirklich, das wird halt auch als ein humoristischer Moment verkauft, dass sie dann rauszoomen und Thors hat wirklich so ein absolut gigantisches Paddel und ihm gegenüber sitzen dann die fünf Halbstarken mit ihren kleinen Paddeln. Das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr lustig und passt halt voll zu dieser Charakterisierung, die Thor genießt von diesem absolut übermenschlichen Götterwesen, das im Grunde unbesiegbar ist, wenn es um reine Kampfkraft und Stärke geht.
Ja, und erneut die Abhängigkeit, weil die anderen sind halt alle total fertig nach dem Rudern.
Ja.
Und Thors ist noch voll dabei und so. Wobei beim Segeln, bei der Navigation, hattest du ja auch schon kurz angedeutet, sind sie ja eher von Live abhängig, weil der ja da die Erfahrung hat.
Der auch ein voll interessanter Charakter ist, weil er zuerst halt so verkauft wird als so ein Tu-nicht-gut, der halt Blödsinn erzählt und der von seinen vergangenen Taten schwärmt, die vielleicht auch ein bisschen mehr ausschmückt, als eigentlich gut ist, und dem keiner so richtig glaubt. Und ich dachte dann, okay, dann ist er hier einfach der Comedy-Relief. Aber nee, er macht schon Witze zwischendurch, aber er ist nicht der Comedy-Relief, sondern er ist trotzdem ein ernstzunehmender Seemann, auf den Leute angewiesen sind und der sich um den Handel kümmert und sowas. Und das war so ein, also das zeigt ein bisschen, dass die Charaktere dann, abgesehen von Thors, der sehr simpel ist, doch ein bisschen mehr Komplexität haben, als man das jetzt vielleicht zunächst glaubt.
Genau, und das gilt ja, das stimmt, das gilt für mehrere Charaktere, weil auch zum Beispiel bei dieser Piratenszene zwischen Floki und Askeladd, da gibt's ja dann auch noch so die Sache, dass Askeladd im Nachhinein dem Floki nicht glaubt, dass das ein wirklicher Tötungsbefehl war für Thors, weil das hätten sie ja schon längst selber gemacht und so. Stattdessen ist es wohl eher dann doch irgendwie was Persönliches oder so, also ich weiß es noch nicht, aber da scheint auch mehr dahinter zu stecken.
Bevor die Gruppe rund um Thors und Thorfinn und Leif und den jugendlichen Kollegen dann da ankommen, wo sie ankommen wollen, nämlich beim Zwischenstopp in den, oh, kannst du mir kurz bei der Aussprache helfen?
Färöerinseln.
Vielen Dank. Tappen sie in eine Falle, eben von der Piratengruppe, die wusste und weiß, dass sie dort ankommt, die an einem schmalen, der Weg zu diesem Dorf, wo sie hinwollen, führt an so Klippen vorbei, die links und rechts sind, und machen so eine ganz schmale Wassergasse. Und da fahren sie mit ihrem Kriegsschiff durch, und da werden sie eingekesselt einfach, indem Trümmer ins Wasser geworfen werden vor ihnen und von hinten halt die beiden Schiffe kommen von den Piraten, von den Söldnern, um sie einzukesseln und um dann ihren Auftrag zu erledigen, nämlich eben Thors umzubringen. Wo ich mich dann drauf gefreut habe, denn also, es war dann die dritte Folge, und abgesehen von dem einminütigen Intro gab es noch keine wirkliche Action bis dahin. Und da dachte ich mir, jetzt könnte dann jetzt das mal stimmt. losgehen. Aber es sollte noch ein bisschen dauern, bis dann auch wirklich so die Action losging. In dieser Folge hat man im Grunde einfach gesehen, wie Thors die Hälfte dieser Gegner ohne viel Aufhebens, ohne sich viel zu bewegen, einfach dezimiert.
Ja, genau, aber auch auf eine bestimmte Art und Weise, ne? Also da kämpft er noch waffenlos.
Genau.
Und schlägt die, also ich dachte mir dann schon beim Zuschauen, okay, der schlägt die wahrscheinlich alle nur K.O., weil das sind alles keine Killshots. Er bricht zu ihnen zwar teilweise die Knochen und so, aber er hackt ihnen jetzt nicht die Köpfe ab oder so.
Genau, es ist einfach Batman. Er ist einfach 1:1 hier
das ist Batman. Wikinger Batman. Oh mein Gott.
Schon, ne?
Ja, es passt zu gut.
Ja, du siehst halt wirklich, also das ist schon brutal, weil du siehst, wie Knochen gebrochen werden, aber es ist jetzt nicht groß spektakulär oder so, weil halt Thors auch keine großen Bewegungen macht, und das wird jetzt auch nicht als ein epischer, spannender Kampf inszeniert, sondern eher, ja, er geht jetzt halt auf das Schiff, indem er irgendwie einen Hulk-Sprung macht über 150 Meter
ja,
gefühlt.
Ja.
Also es ist wirklich absurd, wie Thors einfach als wirklich ein Supermensch dargestellt.
Genau, er ist voll der Superheld. Ja, es ist halt auch ein bisschen lustig. Es geht ja dann in der nächsten Folge direkt weiter damit, wie er wirklich so einfach nur nach vorne geht und dann ab und zu mal nach links und rechts ausschlägt und die Gegner fliegen vom Boot weg oder sowas.
Ja, ja, ja.
Es hat ein gewisses, ein bisschen Comedy steckt da auch drin.
Es ist halt auch Teil davon, dass Vinland Saga in keiner Sekunde irgendeine Subtilität bisher wirklich zeigt. Aber nee, das ist übertrieben. Es gibt schon Momente.
Bei der Charakterisierung schon, ja.
Genau, deswegen, das stimmt jetzt nicht. Aber in diesen Momenten, wenn es um Thors geht, der wird sehr, 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 sehr deutlich als dieser gute Superman, Batman, Obermensch dargestellt, der im Grunde perfekt ist.
Und dann kommt quasi der kurze Zwischenboss, nämlich der Björn, der so einen Berserkerpilz gegessen hat.
Ja.
Und dann zu einem Berserker wird. Also der ist dann wirklich verrückt und greift seine eigenen Leute an und auch das Schiff. Und gegen den muss er dann kämpfen. Mhm. Aber auch das wird dann dargestellt als kein großes Problem. Also mit dem hat er jetzt auch keine das ist keine große Blockade, die ihm da in den Weg gestellt wird.
Nee, genau. Ich habe auch direkt erkannt, das soll ein Berserker sein. Das hat mich gefreut. Aber ja, der wird halt wirklich zu so einem großen Zombie-Brute. Nur temporär. Aber auch hier ist es für mich noch so ein bisschen, ich frage mich, ob das noch ein Thema wird, dass manche Leute diese Superkräfte haben scheinen irgendwie, oder ob das einfach, manche sind halt Obermenschen und die anderen sind normale Menschen. Das erscheint mir noch ein bisschen verwirrend, ein bisschen unklar, in welche Richtung diese Serie da jetzt will.
Ja, bisher ist es ja so, also dass es sich auf wenige Charaktere beschränkt hat.
Ja, genau.
Und der große Superheld, ne, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil das haben wir ja schon angedeutet, der ist ja dann bald nicht mehr da.
Ja, glaube, wir sind ja auch jetzt an dem Punkt angekommen, wo das passiert.
Genau. Ja, es ist ganz interessant. Man sieht ja da nochmal wie die anderen abhängig sind von Thors, weil die anderen können währenddessen gar nichts machen und die sollen auch nichts machen währenddessen. Mhm. Und man hört ja auch ein bisschen diesen inneren Monolog von Thors, dass wenn er alleine wäre, das alles kein Problem wäre. Aber er weiß halt, wenn er sich jetzt hier reinstürzt, dann würden die anderen mit reingezogen und das wäre nicht gut. Und das ist ja auch sein Sohn vor allem dabei.
Genau.
Die halten ihn quasi auf.
Das alte Superman-Storytelling, weil Superman keine Schwächen hat, wird er halt, indem er die Leute um sich herum beschützen muss, schwächer gemacht. Und das ist auch hier der Fall. Das ist dann alles lustig und spaßig und problemlos, bis dann tatsächlich mal der Chef der Piraten selbst an den Start geht. Ich habe mir den Namen jetzt wieder. Das steht hier irgendwo. Askeladd, genau. Er wird dann herausgefordert. Also es gibt quasi so eine Pattsituation, wo noch ein Schiff der Piraten übrig ist und das steht genau neben dem Schiff von Thors und Co. Und Thor sucht sich halt nach Möglichkeiten, wie du sagst, um das aufzulösen, ohne seine eigenen Leute in Gefahr zu bringen. Und er schlägt vor Askeladd, dass die beiden ein Duell auf Leben und Tod starten.
Duell?
Ja, vielen Sorry. Dank. Und damit halt entschieden wird, was passiert, dass wenn Askeladd gewinnt, dann kann er halt machen, was er will. Aber wenn Thor gewinnt, dann lassen sie ihn gehen oder lassen sie die Gruppe gehen. Und genau. Askeladd lässt sich darauf ein. Und das ist dann, also ich finde das, obwohl wir vorher diesen Kampf bereits hatten, das ist der wahre erste Action-Moment. Wie ich fand, die erste richtige Action-Szene, weil dieses Duell fand ich unfassbar geil inszeniert.
Ist, und animiert. Ich finde auch, das ist sehr schön inszeniert. Und da hast du ja auch eine gewisse Erwartungshaltung, weil ich dachte dann so, okay, was soll der denn groß machen? Mhm. Weil Thor wird so als Übermensch etabliert. Mhm. Und dann kommt da aber die Gerissenheit ins Spiel, weil sein erstes Manöver ist ja direkt, das Segel zu lösen, dann unter dem herunterfallenden Segelmasten durchzuducken und dann so einen Überraschungsangriff zu starten. Und er trifft ihn ja auch, also er bringt dann Thor zum Bluten, aber ärgert sich gleichzeitig, dass er nicht tief genug geschnitten hat und dass das halt nur eine oberflächliche Wunde blieb. Was ihn dann halt im Nachteil zurücklässt, weil dann sagt er auch zu sich selbst wirklich so dieses, Mist, ein Überraschungsmanöver funktioniert nicht noch einmal.
Ja, ja, richtig. So, hab jetzt meine Spezialleiste aufgebraucht.
Ja, ist genau das.
Ist jetzt dumm für mich.
Scheiße, mein Special Move ging daneben.
Genau, genau. Und aber der Rest dieses Duells ist dann wirklich so ein unmittelbarer Schlagabtausch, der sehr Also der ist jetzt nicht mit unglaublich epischer, starker Musik und schnellen Schnitten sowas inszeniert, sondern der ist sehr, es wirkt wie ein sehr taktisches Duell, wo du im Hintergrund leise Trommeln hast, die immer lauter werden, was dem so eine richtige Geschwindigkeit gibt. Allgemein, ich mag den Soundtrack sehr, sehr gern, dieser Serie. Du hast unglaublich gute Animation. Das ist das, wo ich meine, du siehst wirklich keine Animationsstufen dazwischen. Du siehst nicht, wie das eine in die andere übergeht, sondern du siehst, wie die eine Animation in die andere übergeht, aber du hast keine irgendwie ruckelnden Bewegungen oder so, was insbesondere deshalb wichtig ist, weil ein wesentlicher Teil des Duells halt auch in Zeitlupe stattfindet, weil sie sich eben Mühe geben, hier in sehr präzise Bewegungen zu zeigen, wo so zwei Meister ihres Fachs gegeneinander kämpfen, die sich für jede Bewegung halt interessieren. Und dann schaffen sie es halt auch, dass damit du diesem Kampf folgen kannst, ohne dass wirklich alle 10 Sekunden jemand von außen sagt, oh mein Gott, er hat gerade pariert und jetzt wird er selbst angreifen. Also das passiert wir haben diesen Charakter, der selbst sagt, ah, mein Schlag, mein tödliches Manöver ist daneben gegangen, verdammt. Aber ansonsten hält sich die Serie da relativ mit zurück, wie ich fand, in diesem Kampf und lässt das so sehr für sich sprechen. Und ich war da, also ich fand diesen Kampf unfassbar cool.
Ja, ich hatte da ein bisschen Angst vor, weil es gibt's in kleinem Maße, dass die auf die umgebenden Piraten oder die Freunde von Thors schneiden, die dann halt darauf reagieren, was passiert. Ich finde auch, das haben sie jetzt nicht übertrieben, weil das ist so ein Pet-Peeve von mir, von Anime, wo das halt so passiert, ne? Dieses Kommentieren von außen, dieses du hast ihn gleich. Und das passiert halt immer dann, wenn er ihn genau nicht hat.
Genau, so. Krillin halt's Maul.
Ja, das ist exakt genau.
Es ist ein ganzer Job. Krillins ganzer Job ist, falsch zu liegen, wann Leute besiegt sind. Das ist ein ganzes Ding in Dragon Ball. Das habe ich, glaube ich, letztens irgendwo
sehr
gelesen,
richtig,
dass es jemand gesagt hat. Das stimmt einfach, ja. Nee. Aber das Ergebnis dieses Duells ist dann wenig überraschend, aber doch knapper als erwartet, dass Thors gewinnt. Und Thors hält dem Askeladd dann die Klinge an den Hals. Aber weil es Thors ist, bringt ihn natürlich nicht um, sondern sagt halt, gib jetzt einfach auf und dann lasse ich euch gehen, ihr lasst uns gehen und alles ist gut. Und das wird ihn dann zum Verhängnis wenig überraschend, denn Askeladd tut tatsächlich, also hier ist Askeladd wahnsinnig faszinierender Charakter in dieser Szene, vor allen Dingen, wie ich finde.
Exakt.
Weil da wusste ich dann tatsächlich auch mal nicht, okay, er gibt halt zuerst tatsächlich auf und sagt dann, okay, ihr könnt gehen, es ist ja meine Ehre. Also Thors appelliert sehr an Askeladds Ehrempfinden, dass er jetzt ihr noch wirklich gehen lässt. Und es ist sehr unklar während dieser Szene für mich als Zuschauer gewesen, also als positiver Punkt, wo Askeladd jetzt wirklich hin will. Ob Askeladd jetzt dem folgt, was sie gesagt haben, ob Askeladd einfach seine Piratenfreunde, seine Söldnerfreunde nicht richtig unter Kontrolle hat und die einfach machen, was sie wollen, ob das alles ein großer Plan ist, was jetzt passiert. Das war mir bis zum Ende der Szene nicht klar und das fand ich sehr cool.
Er spielt diesen hinterlistigen Klischee-Piraten für seine Gruppe, weil er für die der sein muss. Genau. Aber man merkt, dass sehr viel mehr hinter den Kulissen passiert. Man merkt ja, den Respekt, den er hat für Thoas. Und er sagt ihm ja dann auch, ne, wir wollen halt deinen Kopf. Und Thoas sagt dann, naja, okay. Und appelliert nochmal, du hast dieses Duell verloren, ich habe gewonnen. Und dann sagt ja Askeladd auch, okay, du hast gewonnen. Mhm. Hebt seine Hand, gibt den Befehl an seine Bogenschützen, die über der Schlucht stehen. Und dann fliegt ein Pfeilhagel von allen Seiten in Thoas rein. Und er hat wirklich so 10 Pfeile in sich drin. Wo ich noch nicht sofort wusste, ist das jetzt wirklich, okay, der ist tot? Weil er hat vorher schon mal einen Pfeil abbekommen und das war gar nichts.
Ja, ja, das stimmt. Da hat die Serie so ein bisschen das Problem, dass sie Thoas diesen Obermenschen, also diesen Supermenschen inszeniert, dass selbst dieses extrem offensichtlich tödliche Ding noch nicht so instantly so wirkt, ob es tödlich ist. Und ich habe auch wenig Zweifel daran, dass Thoas, wenn er gewollt hätte, all diese Pfeile hätte abfangen können und sie irgendwie reflektieren hätte können, sodass die eigenen Bogenschützen davon
Muskeln anspannen und dann wären die alle rausgefallen.
Genau, ich glaube, das wäre möglich gewesen, aber er macht's halt, also er lässt sich absichtlich umbringen, weil eben einer der Piraten, also dieser Berserker, wie hieß er, Björn, hattest du gesagt?
Björn, genau.
Ja, oder Björn. Als es so scheint, dass Askeladd aufgibt, rastet er halt aus und springt rüber auf das Boot und nimmt Thorfinn gefangen, hält ihm die Klinge an die Kehle, wo dann Thoas erkennt, okay, damit haben sie mich jetzt einfach gekriegt. Thoas hat da den Fehler gemacht, zu glauben, dass diese Gruppe sich an die Regeln hält, die sie aufstellen, bei so einem Duell.
Klassiker.
Genau. Und dadurch, dass der Björn das eben nicht tut, ist die einzige Lösung, wie er da noch rauskommt, ohne dass seine Leute sterben und sein Sohn stirbt, dass er sich halt selbst umbringen lässt. Also das ist hier sehr deutlich, diese Erzählung. Er wird nicht überboten, er wird nicht besiegt, sondern er erlaubt den Leuten, ihn umzubringen, aber um so eben seinen Sohn zu retten.
Also das finde ich halt so schön, weil Askeladd macht es vorher auch deutlich, okay, wir wollen ja nur dich.
Ja,
so. Genau. Und deswegen lässt er das ja überhaupt erst zu, wo er sich opfert für die anderen. Weil das ist etwas, wo ich vorher, wenn du mich vorher gefragt hättest, hätte ich gesagt, naja gut, dann werden die jetzt überwältigt, die werden alle zu Sklaven und das ist dann irgendwie die Origin-Story, wie Thorfinn gehärtet wird sozusagen. Und dann passiert das ja doch nicht, sondern die sind ja dann auch frei. Und das ist interessant, das hätte ich jetzt nicht kommen sehen. Musstest du eigentlich übrigens, fällt mir gerade ein, auch ab und zu an Eddard Stark denken bei Thoas?
Ich weiß nicht, was das ist.
Eddard Stark aus Game of Thrones?
Ach Ned? So, okay. Also nicht inhärent, aber ja, es ergibt, das ergibt wieder sehr viel Sinn.
Jetzt, ja, wo du weil sagst, das ist auch dieser Charaktertyp, dieses, nein, ich habe die Ehre und so, ich mache nur das, was meinem Ehrenkodex entspricht. Genau. Hat aber harte Vergangenheit und so. Und das ist
und
so,
lebt
ja,
dann in einer Welt, in der das nur dazu führt, dass alle wiederum dann sterben.
Richtig. Es ist nicht so hart. Also ich finde, es erinnert mich an Game of Thrones auf dieser Ebene, es erinnert mich an Berserk auf die andere Ebene. Es ist aber nie so hart wie diese beiden Serien. Zumindest bisher nicht immer dieser Disclaimer hinten dran.
Das sind nun die ersten 5 Folgen. Diese erste Staffel hat, glaube ich, 24 oder sowas.
Da also kommt bestimmt noch ein bisschen was.
Ich habe auch gesehen, dass die letzte Folge wirklich heißt Ende des Prologs. Das ist der Name der letzten Folge, was ich sehr, sehr lustig finde.
Ich hatte nur gesehen, dass die nächste Folge heißt, also die 6., die wir jetzt noch nicht geguckt haben, Beginn der Reise und dachte mir auch so, okay.
Ja, die Heldenreise, okay, dann gibt es da wahrscheinlich einen Timeskip. Haben wir ja wirklich genau beim Prolog des Prologs aufgehört.
Ja.
Thoas ist damit erledigt. Der Auftrag für Floki wurde ebenso erledigt. Und hier habe ich jetzt eine Frage, weil das habe ich verpasst. Und ich dachte mir, bevor ich irgendwie das jetzt mir nochmal alles angucke, frage ich einfach dich. Und wir müssen das ja eh zusammenfassen. Denn es passiert dann so, dass die halt die freilassen, diese anderen Leute. Also Thorfinn und die Jugendlichen. Die Jugendlichen kommen dann mit Leif auch gemeinsam wieder sich in Island an. Aber der Sohn bleibt im anderen Boot und fährt dann mit den Söldnern mit. Warum ist das passiert? Macht er das freiwillig? Das habe ich nicht ganz verstanden. Wurde der gefangen genommen von denen? Das habe ich nicht kapiert.
Nee, ich finde das sehr witzig, weil ich habe mir diese Frage auch aufgestellt. Okay. Weil ich habe mir wirklich am Ende der 4. Folge habe ich geschrieben, Thorfinn ist jetzt noch auf dem Boot der Piraten und hat sich da irgendwie versteckt. Also wurde er doch nicht freigelassen? Und was ist mit den anderen? Und in einem Dialog von den Piraten hört man, glaube ich, dass er sich dort versteckt hat eben, dass Thorfinn dann doch noch da war und das wohl mehr oder weniger, also versehentlich eigentlich nicht. Es gibt ja diese Szene, wo Thorfinn, wo sein innerer Monolog so ein bisschen stattfindet, wo er nicht versteht, warum sein Vater das so gemacht hat, wie er das gemacht hat, weil er ist doch der Krieger und wo diese Wut in ihm aufkommt und dieses Rachegelüst, sich an diesen Piraten zu rächen und so. Also wird er das halt mit Absicht gemacht haben, um dann sich denen zu stellen, was er auch tut in Episode 5. Aber sie überspringen total, wie diese Freilassung stattgefunden hat. Also da wird einfach ein Stück weit dir überlassen, so, okay, du kannst dir jetzt denken, wie die sich da aufgestrennt haben und so, die Blockade gelöst haben und so. Das wird ein bisschen übersprungen vom Anime.
Ja, das finde ich, glaube ich, nicht so gut, weil ich konnte mir das nicht denken. Für mich hat das einfach für Verwirrung gesorgt. Also,
es
ich war mir
ein bisschen
nicht verwirrt. Ich fand, weil das erschwerte einfach so ein bisschen den Verständnis für die Charakterentwicklung, weil ich halt einfach nicht wusste, okay, ist die Erzählung gerade, dass dieses Kind, dieses Sechsjährige, sich rächen will und deswegen absichtlich hier bleibt? Weil es wirkt auch nicht komplett so, es wirkt schon ein bisschen, genau, ich glaube das auch, aber es gibt auch genug irgendwie Körpersprache, wie er da weinend im Boot sitzt, die auf mich darauf hinweisen könnte, dass es anders sein könnte, aber nee, so ist es dann, glaube ich, auch am Ende, aber das wurde mir dann erst so in Folge 5 wirklich klar. Am Ende der Folge 4 sehen wir halt nur, wie Thorfinn seinen Berserk-Moment hat, wie ich fand, wo halt gesagt wird, so, jetzt sehen wir erst das erste Mal, wie er böse animiert ist und böse guckt und ausrastet und
wilde Augen.
Wilde Augen hat, genau, ganz genau, und ihnen halt wünscht, dass sie alle sterben und die anderen regieren einfach damit, sollen wir den ins Wasser werfen, sollen wir ihn einfach wegwerfen, und sie dann sagt halt Askeladd, nee, lass ihn mal da so ein bisschen rumschreien, lass ihn einfach mal machen.
Wieso ist das eigentlich so, dass im japanischen Film und Anime so viel mehr und besser geschrien wird als überall sonst?
Das stimmt, weil sich die männlichen Charaktere in Anime-Serien trauen, all out zu gehen. Wenn im Westen geschrien wird, muss das immer männlich und cool wirken. Also die machen immer, guck dir Dragon Ball an. Die machen immer, und im Japanischen, also natürlich gibt es auch einfach teilweise Frauen, die Männer sprechen oder die Kinder sprechen, aber auch die Männer, die schreien einfach. Also die machen den Mund auf und spannen ihren Hals an und hauen einfach alles raus und werden dann, glaube ich, ganz automatisch höher dadurch. Und ich glaube, das passiert im Westen weniger, weil sie mehr die Performance haben, ein cooler Mann brüllt. Das ist meine persönliche Theorie, Tom.
Ja, also auf jeden Fall gibt es da Unterschiede. Ich frage mich, ob das irgendwie kulturell bedingt ist, aber falls ihr da mehr wisst, bitte schreibt uns.
Ja, genau, falls ihr selbst schon mal auf Japanisch geschrien habt und da einen Unterschied gemerkt habt, sagt uns, wie er zustande gekommen ist, dieser Unterschied.
Karida!
Folge 5 startet dann hier, die letzte Folge, die wir gesehen haben. Und ich muss sagen, das war die eine Folge, die ich nicht so toll fand. Weil da für mich sehr dann, also ich wusste sehr, wo diese Folge ganz hin will. Ich wusste exakt, was sie machen will, was sie erzählen will, und das hat sie dann einfach 25 Minuten lang gemacht, und dann war sie vorbei, und da gab es dann es gab einen coolen Moment, auf den ich noch zu sprechen komme, aber ansonsten ist das einfach die Erzählung, wie Thorfinn gemeinsam mit dieser Söldnergruppe rund um Askeladd eben ankommt, um Floki zu erzählen, dass Thors umgebracht wurde, um ihr Geld einzusammeln, und weil sie halt Söldner, Wikinger sind, zerstören sie nebenbei halt noch so ein ganzes Dorf und bringen die Leute alle um und plündern
komplett
es halt.
Komplett beiläufig, finde ich sehr interessant.
Genau, das passiert völlig nebenbei. Thorfinn erlebt das halt so vom Rand die ganze Zeit mit, versucht dann immer wieder, sich an Askeladd zu rächen. Mhm. Das klappt natürlich nicht. Und wir haben dann so, das mündet dann schließlich in so einer Art Trainingsmontage, wo quasi das
ich
Kind.
Ich habe mir Survival-Montage aufgeschrieben.
Genau. Wo das Kind, das Kind Thorfinn, das immer davon träumt, Abenteuer zu erleben, tatsächlich halt lernt zu überleben.
Ja, also ich verstehe, glaube ich, wie dieser Eindruck bei dir entsteht, weil diese Folge ja auch ein bisschen Wiederholung hat. Also es gibt ja auch mehrmals so Askeladd, der so genervt reagiert, oh, jetzt kommt das Kind schon wieder, weil sie töten ihn ja nicht. Oder sie reagieren so ein bisschen gleichgültig auf Thorfinn, der ihnen hinterherläuft so ein bisschen und abseits von ihnen ist. Und sie wissen ja, dass er die Rache möchte. Genau. Aber sie werden auch nicht, also Askeladd tritt ihn dann so ein bisschen hin und her im Duell.
Genau.
Aber verletzt ihn jetzt nicht groß.
Genau, sie machen sich halt lustig über ihn.
Sie machen sich über ihn lustig. Und da musste ich sehr an Berserk denken.
Genau.
Weil das ist genau die Dynamik, die Guts hat mit, jetzt habe ich den Namen leider nicht im Kopf direkt, aber mit einem der ersten Söldnerchefs. Das finde ich halt dann interessant, auch wenn es schon bekannt ist. Aber bei mir sind es auch zwei Szenen, die ich sehr mochte. Die eine ist jetzt wenig überraschend gewesen. Das ist nämlich das, wo Thorfinn die Möglichkeit hat, im Schlaf Askeladd umzubringen mit einem Schwert. Also er zieht ja auch ein viel zu großes Schwert hinter sich her. Das ist ja auch eine Lektion, die er lernt. Ja. Und es aber nicht tut. Also dieses Hinterhältige, das macht er dann nicht, weil er dann halt auch später im Duell sagt, nein, ich bin der Sohn von Thors. Das würde ich nie tun.
Ich dachte kurz, es soll erzählt werden, das einfach so schwarzes Schwert anzuheben, aber ja, das ist.
Ja, ich dachte auch kurz, kippt er jetzt nach hinten um oder so? Ja, oder was
genau,
passiert?
Genau. Ja, genau. Sag mal die zweite Szene, die du meinst?
Die zweite ist die in Island, wo sie zurückkommen und der Mutter und der Schwester Ylva und Helga also erzählen, also andersrum, Helga ist die Mutter, Ylva ist die Schwester, wo sie ihnen erzählen vom Tod von Thors, davon, dass Thorfinn nicht mitkam, dass sie ihn noch suchen wollen. Ne? Live schwört ja dann, ich werde ihn finden. Und dass halt nur die anderen mitgekommen sind.
Ja.
Und man sieht da jetzt nicht, also die brechen da nicht zusammen. Da wird es eben nicht dieses typische, oh Gott, jetzt bricht die große Trauer los. Ylva reagiert sogar gleichgültig. Und dann gibt es ja Szenen, wo sie die ganze Arbeit übernimmt von den Männern und sagt, naja, jetzt muss ich das halt alles machen und so. Und mach das. Und dann gibt es eine sehr, sehr schöne Szene, wie sie wirklich abends immer noch arbeitet. Die Mutter kommt so zu ihr und sagt, hey, möchtest du nicht mal eine Pause machen? Ich möchte, dass du dich ausruhst und ihr wirklich das Werkzeug aus der Hand nimmt. Und dann fangen an, Tränen ihr Gesicht runterzulaufen und dann umarmen sich die beiden. Und viel mehr wird sich dann gar nicht drauf konzentriert. Aber die Szene hat mich tatsächlich ein bisschen getroffen, weil ich mich damit auch in gewisser Weise identifizieren kann. So Arbeit als Fluchtmechanismus vor traurigen Ereignissen. Das fand ich sehr, sehr treffend.
Ja, fand ich auch hervorragend. Das war einfach wieder eine überraschend komplexe Charakterisierung. Weil ich glaube auch, ich dachte auch, wir gehen nach Island, sehen dann Ylva und Helga zusammenbrechen, weinen, oh nein, und das ist dann was sehr anderes.
Ja.
Und was ich dann sehr mochte, in dieser Szene, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich zählt, aber ich persönlich zähl's einfach mal, da absolviert diese Serie den Bechdel-Test. Weil diese Mutter spricht einfach mit ihrer Tochter über die Gefühle der Tochter. Und es geht zwar immer noch indirekt um den Tod von Thors, aber ich habe sehr das Gefühl hier gehabt, dass diese beiden Charaktere, von denen ich die ganze Zeit schon wieder so ein bisschen so dachte, okay, wir haben hier wieder eine Mutter und eine Schwester und die finden dann an der Peripherie statt, was ja auch der Fall ist, aber gerade diese Schwester wurde hier sehr viel besser charakterisiert, als ich das erwartet habe von dieser Serie.
Sie geht halt drüber hinaus, nur zur Charakterisierung vom Mann zu dienen, sondern wird mehr ihr eigener Charakter.
Ganz genau. Ja. Und das war ein sehr, sehr cooler Moment, das war ein sehr, sehr starker Moment, mit dem wir halt nur kurz Zeit verbringen. Ich wäre sehr interessiert, also ich hoffe wirklich sehr, dass wir die Island-Plotline nicht komplett liegen lassen, weil ich auch. Ne, wie geht jetzt die Schwester weiter damit um? Wie gehen diese Jugendlichen damit um? Die scheinen ja dann auch schon vielleicht, also ich weiß nicht, sind die traumatisiert ein bisschen davon? Man merkt ja während des Kampfes, dass das nicht das ist, was sie sich vorgestellt haben hier. Das finde ich ist alles ein sehr interessanter Teil der Charakterisierung, die dann halt komplett losgelöst passieren müsste von Thorfinn, deswegen weiß ich nicht ganz, ob das wirklich passieren kann.
Ja, aber also ich würde dir da voll zustimmen. Ich finde das auch total interessant, weil ne, Thorfinn ist jetzt alleine unterwegs, das heißt, er war ja eigentlich auch abhängig von den Leuten um sich herum, vor allem von seinem Vater. Und die Dorfbewohner sind jetzt auf sich gestellt. Also wie würden die zum Beispiel reagieren, wenn jetzt nochmal Halfdan kommt?
Ne? Genau.
Es gab ja am Anfang in der ersten Episode auch diese Szene, wo so ein Streit loszubrechen drohte zwischen zwei Typen von beiden Lagern, wo dann Halfdan mit seiner Kette kam und ja auch so war, nur Männer in Ketten wissen, wo ihr Platz ist, so. Und den einen da total verstümmelte. Würde das ausgehen jetzt?
Meine starke Vermutung ist ja, wir wissen ja, dass es einen Timeskip geben muss, um Thorfinn so ja. Zu aussehen zu lassen, wie er in dem Anime ja hauptsächlich auszusehen scheint. Meine Vermutung ist halt genau das, dass halt Halfdan nach dem Timeskip dieses Dorf wahrscheinlich von Halfdan kontrolliert sein wird oder oh sonst Gott, irgendwas. Ja. Deswegen, ich befürchte halt, dass wir davon wenig sehen, von diesem unmittelbaren Charakterentwicklung jetzt und wir stattdessen dann irgendwie dahin gehen, dass Thorfinn sie vielleicht irgendwie retten muss oder sonst was. Keine Ahnung, aber das könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen, weil du hast ja recht, also ich würde mich auch wundern, wenn wir von Halfdan nichts mehr sehen würden. Es muss ja eigentlich irgendeinen Grund geben, warum der so ein Bösewichts-Character-Design bekommen hat und so ein großer Teil der ersten Folge ist, von dem hören wir ja nichts mehr.
Würde ich auch vermuten, aber ja.
Ja, also ich hatte mir wirklich einmal aufgeschrieben hier, so mit ganz vielen O's, krasse Band of the Hawk Energy. Also sorry, falls ihr das als Band of the Falcon kennt, ich hatte das in der Übersetzung mit Band of the Hawk gelesen, weil das wirklich wie Thorfinn, also diese ganze Gruppe ist einfach 1:1 die Band of the Hawk. Und das war halt ein bisschen das Ding, warum ich dann alles ein bisschen langweilig fand.
Kennen sie einfach nur als die Falken.
Ja, stimmt, genau. Du kennst sie als die Falken. Ich fand also, das war alles ein bisschen redundant, ein bisschen bekannt, wo ich dann glaube, dass das sehr gut kontextualisiert werden würde von der potenziellen nächsten Folge. Aber so für sich stehend war es ein bisschen ein bisschen antiklimaktischeres Ende für unsere ersten 5 Folgen, die mich aber trotzdem sehr positiv zurückgelassen haben.
Also redundant finde ich ist ein hartes Wort, weil bekannt auf jeden Fall.
Ja, aber redundant ist es nicht wirklich, nee, du stimmst, es ist eher bekannt.
Genau, ja, da würde ich dir auch zustimmen. Ja, also ne, es endet ja dann nochmal mit einem letzten Duell, nachdem diese Survival-Montage kam, wo Thorfinn ein bisschen was gelernt hat, wo er weiß, okay, ich sollte eher eine Waffe wählen, die zu meiner Größe passt, mit der ich auch umgehen kann, mit diesem Kurzschwert oder diesem Messer, was auch immer es ist. Er lernt den Messerwurf-Skill und benutzt den dann auch einmal gegen Askeladd, aber geht leider auch nicht daneben. Und Askeladd gibt ihm im Wesentlichen das Versprechen, dass, wenn er seine ersten Schlachtenerfolge hat, er ihm noch mal ein Duell ermöglicht.
Mhm, genau.
Und damit gehen dann, wir dann raus. Ja,
das ist dann der Grund quasi, also wir haben die Prämisse, dass, zumindest verstehe ich das am Ende so, dass Thorfinn dieser Gruppe quasi beitritt als Mitglied, um von ihnen zu lernen, so um schließlich den Chef der Gruppe mit Askeladd umbringen zu können. Und so wird wahrscheinlich eben diese Band of the Hawk Dynamik dann noch weiter.
Ja, also würde ich auch denken. Werden. Und ich finde halt schön, dass diese Lektion, die er hier lernt mit der Waffe, ist ja nicht eine von seinem Vater, sondern eine von Askeladd. Also eigentlich seinem Feind.
Genau, ich glaube auch, das wird so die bekannte, ne, die große Ghost of Tsushima-Geschichte, Tom. Wird er die Ehre seines Vaters beibehalten? Oder wird er
ein Ghost? Ninja?
Ein Ghost. Ja. Aber ich bin richtig heiß dann gewesen, das einfach eigentlich direkt weiter zu gucken. Was nicht nur daran liegt, dass ich es gut fand, weil ich es gut fand, aber was vor allen Dingen daran liegt, dass ich halt auch, ne, wie wir bereits jetzt ausführlich besprochen haben, dass er das Gefühl hatte, wirklich den Prolog gesehen zu haben. Und ich glaube, dass wir so den Punkt der Serie noch gar nicht richtig mitbekommen haben. Ich glaube, so richtig das, was diese Serie ist, da müssten wir noch 2-3 Folgen weiter gucken. Oder vielleicht zum Ende der ersten Staffel, um wirklich zu verstehen, worauf diese Serie jetzt hinaus will.
Ich finde interessant, es scheint ja wirklich auch erstmal nur die eine Staffel zu geben, während der Manga meines Wissens nach noch läuft.
Ja, es war schon geplant, dass die zweite schon da sein sollte. Das wurde dann wegen Covid alles komplizierter. Aber ich habe das nochmal gegoogelt. Es gibt jetzt schon konkrete Hinweise und konkrete Kommentare, dass die zweite Staffel nicht mehr so weit entfernt zu sein scheint.
Okay, ja, interessant. Also ich bin auch hooked. Ich bin jetzt nicht komplett begeistert von dieser Serie. Ist jetzt nicht das Beste, was ich hier gesehen habe, gerade auch, weil es so bekannt ist an vielen Stellen, aber dann trotzdem genug eigene kleine Impulse hat und genug interessante Charakterisierung vor allem hat. Ich will mehr wissen von Askeladd, ich will mehr wissen von Ilva und so. Thorfinn als Charakter ist bei mir noch gar nicht so ein großes Ding, weißt du? Weil das ist halt, bisher ist er der kleine Junge, der so erst abenteuerlustig, dann widerspenstig, dann rachesüchtig ist. Und das ist alles so, ja, okay, schon tausendmal gesehen. Da hoffe ich, dass auf der Ebene noch mehr passiert, dass er ein bisschen mehr wird dann, oder nicht mehr, sondern was anderes wird als zum Beispiel Guts aus Berserk. Aber interessiert bin ich auf jeden Fall.
Genau, in den ersten, also in diesen ersten Folgen ist halt Thorfinn immer genau das, was er zu sein scheint. Also er sagt halt, ich bin traurig, ja, und er ist dann traurig. Oder wenn dann wütend wird,
passt
ist er
ja
halt
auch
wütend.
Zu einem Kind irgendwo.
Genau, weil er halt ein sechsjähriges Kind ist, was ja dann natürlich nicht in der Komplexität mit den vielen anderen Charakteren mithalten kann, die dann halt, ne, noch was zu verstecken haben oder überraschen können oder sowas.
Ich muss auch sagen, ich bin auch jetzt, also immer wenn ich sowas sehe, gerade wenn es mich dann auch an Berserk erinnert, bin ich nochmal trauriger, dass wir das nicht für Berserk haben.
Ja, absolut. Naja, also wir haben ja, also die Golden Age Arc hat ja einen hervorragenden Anime.
Ja, den habe ich immer noch nicht gesehen.
Das lohnt sich.
Es gibt ja zwei Anime für den Golden Age Arc. Es gibt einmal den alten, den habe ich gesehen, der ist okay. Und dann gibt es ja diese Filme.
Genau,
aber
ich meinte die Serie.
Du meinst die Serie?
Genau, ich meine die 90er-Jahre-Serie, die ich sehr gut fand.
Ja, hervorragend ist ein sehr großes Wort
dafür. Ich habe sie, okay, also ich muss sagen, ich habe sie sehr lange nicht mehr gesehen.
Okay.
Das war einer
gut,
der ersten.
Auf jeden Fall, ja.
Ja gut, das sollte ich vielleicht sagen. Ich habe sie als hervorragend im Kopf, weil das, glaube ich, auch mein erster Kontakt mit dem Anime oder mit Berserk als Franchise. Und deswegen hat es mich sehr umgehauen.
Ja, war bei mir auch
und
so.
Und es hat den besten Soundtrack aller Zeiten.
Ja, wirklich, also den können wir gerne als hervorragend bezeichnen. Gott,
hört euch, wenn ihr sonst nichts anderes rauszieht aus dem Podcast, dann, dass ihr bitte den Soundtrack vom 90er-Jahre Berserk hören müsst. Der ist so fucking gut.
Und Assassin's Creed Valhalla-Spiel.
Das ist noch ein guter Punkt, weil damit wollte ich gerne abschließen mit der Info. Tatsächlich ist das nicht nur von uns hergestellt, diese Verbindung zu haben, sondern zum Release von Assassin's Creed Valhalla hat sich Ubisoft Japan gedacht, wie könnten wir denn das Ding gut verkaufen? Wie wäre es denn, wenn wir einen Crossover-Manga mit Vinland Saga machen? Das ist jetzt...
What?
Ja, das verspricht jetzt zu viel. Das sind 7 Seiten. Es gibt ein Assassin's Creed Valhalla Cross Vinland Saga 7 Seiten.
Holy shit.
Kollaborationsmanga. Hier, ich kann ihn dir mal verlinken. Den kann man einfach online sehen. Der hat nichts wirklich erzählt. Du siehst halt, wie der Hauptcharakter, wie Thorfinn, den männlichen Eivor so kurz verfolgt. Und dann wird knockt Eivor, so wie ich das hier erkennen kann, Thorfinn aus. Und das war's. Das ist der komplette Manga. Aber finde ich sehr, sehr cool und lustig. Das ist einfach straight up. Da hat Ubisoft halt gesagt, sollen wir einfach machen?
Und ich wollte gerade sagen,
das ist auch gezeichnet. Genau, ist auch gezeichnet von dem Vinland Saga-Zeichner.
Ja, da ist quasi eine volle Illustration drin von
Eivor. Ja, genau. Der sehr anders aussieht in dieser Illustration. Ja. Und der halt der männliche Eivor ist, der nicht Kanon ist. Ich kann das nicht genug betonen. Naja.
Der nicht Kanon ist, okay.
Ja. Weißt du noch was zu sagen zur Vinland Saga, Tom?
Nee, also ich möchte noch mal sagen, dass das sehr viel Spaß gemacht hat, sowohl den Anime zu schauen, als auch jetzt mit dir zu besprechen, weil durch die Tatsache, dass wir uns auf wenige Folgen konzentrieren, kann man da halt ein bisschen intensiver drüber reden, was noch mal eine sehr andere Besprechung wird, habe ich das Gefühl.
Ja, auf jeden Fall.
Und man kann halt ein bisschen spekulieren auf das, was noch kommt. Und ich hoffe, dass das auch für euch lustig und interessant ist, die ihr Vinland Saga vielleicht schon kennt, wo ihr dann genau wisst, oh da kommt noch das und ihr habt ja gar keine Ahnung. Weil das stelle ich mir irgendwie auch interessant vor.
Genau. Wir sollten vielleicht noch sagen, das hätten wir am Anfang sagen sollen, habe ich leider vergessen. Die Serie könnt ihr bei Amazon Prime sehen. Ist dort enthalten. Danach haben wir uns gerichtet. Also wir gucken gerade halt vor allen Dingen, oder wir haben geguckt, was es so bei den großen Streaming-Anbietern gibt. Kamen dann geguckt, wo unsere Interessen sich überschneiden und sind dann halt bei Vinland Saga angekommen.
Genau, weil es soll schon um Serien gehen, die auch möglichst zugänglich sind.
Genau.
Und ja, das ist halt so ein bisschen Experiment, deswegen lass uns da auch gerne wieder wie bei dem Sonic, bei der Sonic-Filmbesprechung Feedback da, weil ich glaube, wir würden das schon gerne öfter machen und das ein bisschen
fortführen. Genau, mit unterschiedlichen Animes würden wir es gerne mal öfter machen. Also nicht, dass wir dann nochmal 5 Folgen von Vinland Saga gucken, sondern das hat mir gut gefallen mal. Weil es gibt eine große, 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 große Menge an Anime, an denen ich in den letzten 3-4 Jahren so Interesse aufgebaut habe, wo ich einfach die wirklich zu gekommen bin, nie den Grund gesehen habe, die zu gucken, weil ich nicht so wirklich gesehen habe, ich habe gerade, was mache ich bei Hook da draus? Deswegen ist das für mich eine gute Ausrede, um ein paar Anime gucken zu können.
Genau, man kann halt wirklich so diesen Einstieg finden potenziell, weil das fällt mir auch immer so ein bisschen schwer und das ist dann gibt dann hier so die Motivation dafür und ja vielleicht auch für einige von euch, die dann so mit diskutieren und mitgucken, weil das fände ich auch interessant, wenn wir dann in Zukunft noch mehr Anime haben und da würden wir dann auch gern euch die ihr dann auch Feedback-Supporter seid, die Wahl stellen. Also da geben wir euch dann vielleicht noch mal 3, 4, 5 Anime zur Auswahl, wo ihr sagen könnt, okay, wir wollen mehr über diesen Anime hören.
Ja, ja, ja. Guckt euch mal diese 5 Folgen an dazu.
Genau.
Sehr schön. Dann möchte ich mich noch einmal ganz ausdrücklich für eure Unterstützung bedanken. Wir wollen uns dafür bedanken. Kann ich Tom sicherlich mit einbeziehen. Das war's mit der 99. Folge. Wow. Von Hooked on Topic. Wir hören uns an dieser Stelle im Zuge dieses Formats in 2 Wochen wieder. Am Montag geht es natürlich weiter mit einem normalen Podcast, sowie mittwochs 10.30 Uhr und Freitag 18 Uhr mit unseren regulären Twitch-Streams, falls ihr die bisher noch nicht im Kopf gehabt haben solltet. Vielen Dank fürs Mitmachen, lieber Tom, und einen schönen Tag.
Ja, das hat Spaß gemacht. Euch auch einen schönen Tag.